Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich vor deinem Wort ganz ruhig werden lässt und uns zeigst, was du von uns willst, Herr, und wie wir unseren Weg finden sollen mitten durch diese Welt hindurch. Unter deinem Segen. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche konnte man den Eindruck gewonnen, dass der Spiegel, also ich meine hier dieses Meinungsmagazin, dass der Spiegel unsere Predigtreihe über den Römerbrief mithört. Wenn Sie die Titelgeschichte des Spiegel gelesen haben und unser Kapitel Römer 1, dann konnten Sie feststellen, dass die zum Teil das gleiche Thema behandeln. Allerdings natürlich mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen. Der Spiegeltitel lautet, der Papst und, man beachte die Wortwahl, der Papst und der verdammte Sex, Vatikanumfrage zur Kluft zwischen Kirche und Gläubigen. Und dann wird dort eben von dieser doch bekannt gewordenen Umfrage berichtet. Gläubige aus aller Welt durften in einer Vatikanumfrage die katholische Sexualmoral bewerten. Das Ergebnis ist vernichtend und ein Testfall für Franziskus. Also man hat festgestellt, was man auch vorher schon wusste, dass eine tiefe Kluft besteht zwischen dem, was die römisch-katholische Kirche öffentlich lehrt und dem, was die meisten ihrer Mitglieder glauben. Nun, ein Problem in der aktuellen Diskussion, denke ich, besteht darin, dass viele Zeitgenossen die offizielle Meinung der römischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche, immer gleichsetzen mit der christlichen Position. Also, dass man sagt, katholische Sexualmoral gleich christliche Ethik. Das ist aber so nicht haltbar. Denn die christliche Ethik bemisst sich ja nach der Bibel und nicht nach dem Papst oder nach irgendeinem Lehramt, sei es katholisch oder evangelisch. Und da muss man genau vergleichen. Wo gibt es Übereinstimmung zwischen der katholischen Morallehre und der Bibel und wo eben Unterschiede? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel für Unterschiede. Also die Bibel lehrt nicht den Zölibat etwa, also dass Priester ehelos bleiben sollen. Und auch manche Positionen zur Empfängnisverhütung, die in der römisch-katholischen Kirche vertreten werden, können sich so nicht auf die Bibel berufen. Allerdings gibt es auch viele Übereinstimmungen zwischen dem, was die römisch-katholische Kirche lehrt und dem, was die Bibel lehrt. Also etwa, dass Geschlechtsverkehr in die Ehe gehört, dass Abtreibung, Tötung eines Menschenlebens bedeutet und vieles mehr. An manchen Stellen allerdings hat man den Eindruck, dass Paulus mit dem Thema noch etwas direkter und offener umgeht als die römisch-katholische Kirche. Das werden wir gleich sehen. Und auch in unserer Predigtreihe über den Römerbrief kommen wir heute an dieser Frage nicht vorbei. Wir wollen heute nochmal bei Römer 1, 24 anknüpfen. Und diesen Text haben Sie auch vor sich. Letzten Sonntag hat uns Paulus ja unsere Situation erklärt, in der sich jeder Mensch wiederfindet. Da hatten wir vor allem Römer 1, 21 bis 25 studiert unter der Überschrift Der Mensch in der Abwärtsspirale. Und wenn Sie möchten, können Sie das nochmal nachhören auf www.beg-hannover.de. Dann haben Sie den ganzen Zusammenhang. Die Schlüsselfrage unseres Lebens, hatten wir gesehen, ist unser persönliches Verhältnis zu Gott. An dem Punkt fallen die Würfel. Eigentlich müsste jeder Mensch Gott ernst nehmen. Eigentlich, sagt Paulus, müsste jeder Mensch an Gott glauben. Müsste jeder Mensch Gott ehren. Die Voraussetzungen dafür sind günstig, hatten wir gesehen in Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also an den Schöpfungswerken, durch Nachdenken wahrgenommen. Das hat Paulus betont. Gott hat einen Anspruch auf unseren Glauben, einen Anspruch auf unsere Anbetung. Und das ist unsere Bestimmung als Menschen, Gott zu ehren. Aber wie sieht die Realität aus? Wir verweigern Gott die Anbetung, wir wenden uns ab. Das wichtigste Verhältnis unseres Lebens ist kaputt. Und daraus folgt dann die ganze Not, wie wir gesehen haben, unser ganzes Elend. Daraus folgt, dass der Mensch in diese Abwärtsspirale hineingerät. Verweigerte Anbetung führt zu verirrtem Denken, führt zu verkehrtem Gottesdienst, sprich Götzendienst. Wir knien vor den falschen Altären, seien es die Götzenbilder damals, sei es Geld, seien es unsere Hobbys, sei es was immer wir zu unserem Götzen machen, woran immer wir unser Leben hängen. Und dafür empfangen wir Gottes verdientes Urteil, dahingegeben, sagt Paulus, dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Wir hatten gesehen, das ist Gottes Gericht, dass Gott uns auf uns selbst zurückwirft. Das Böse, was wir vorher tun wollten, das müssen wir jetzt tun. Gott liefert den Menschen an sich selbst aus. Erst wollte er sündigen, jetzt muss er sündigen. Das ist unser Schicksal. Soweit waren wir gekommen. Und heute werden wir nun an dieser Stelle den Faden wieder aufnehmen und weiter fragen, wie das mit der Sünde praktisch funktioniert. Was passiert da eigentlich? Also das ist unser Thema heute, wenn Sie mitschreiben wollen. Wie funktioniert Sünde? Das müssen wir verstehen. Wie funktioniert Sünde? Und dazu lesen wir den Predigttext aus Römer 1, Abvers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, nämlich die Menschen, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben, man kann es auch übersetzen mit Schamlosigkeit, und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Wie funktioniert Sünde? Bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, müssen wir unbedingt nochmal die Voraussetzung vom letzten Mal im Hinterkopf bewahren. Sonst geht alles schief, sonst verstehen wir alles falsch. Und die lautete, am Anfang steht immer die Rebellion gegen Gott. Am Anfang steht immer die Sünde gegen den Schöpfer. Und daraus folgt dann erst die Rebellion gegen die Schöpfung, die Rebellion gegen die Schöpfungsordnung, die Sünde gegen die Mitgeschöpfe. Wir hatten das verglichen mit einer Urkunde. Auf der ersten Seite dieser Urkunde stehen die Grundvergehen gegen Gott, der Götzendienst. Und auf der Rückseite steht dann, was sich aus der Ablehnung des Schöpfers ergibt für die Ablehnung des Geschöpfs und der Schöpfungsordnung. Das ist die Voraussetzung. Und wie funktioniert nun Sünde? Im Verhältnis zu meinen Mitgeschöpfen und im Verhältnis zur Schöpfungsordnung. Erstens, die geistige Auslösung der Sünde. Die geistige Auslösung der Sünde. Das hat die Menschen ja zu allen Zeiten beschäftigt, wie das geistige Leben, also unser Denken, unser Gewissen, unser Empfinden, unser Herz, wie das geistliche Leben und das körperliche Leben zusammenhängen. Und dann gab es diesen alten lateinischen Spruch, den die Sportlehrer gern zitiert haben, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, mens sana in corpore sano. Das ist so die platonische Tradition einerseits, dass man sagt, wenn der Körper gesund ist, dann ist auch der Geist gesund, wobei bei Plato das nochmal anders aufgespalten wurde, Geist und Körper, da kommen wir später vielleicht noch darauf. Aber gesunder Geist in einem gesunden Körper, das heißt, wenn du sportlich bist, dann denkst du auch klar. Die Bibel dreht den Spieß genau um. Und sie sagt, das Kernproblem liegt innen statt außen. Genauer gesagt, in unserem Herzen. Wenn Gott den Menschen auf sich selbst zurückwirft, dann ist das Schlimme daran, dass der Mensch jetzt seinem eigenen Herzen ausgeliefert ist. Das ist das Problem. Und so beschreibt es Paulus hier in Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen. Verstehen Sie, das ist das Problem, die geistige Auslösung der Sünde. Die Problemzone unseres Menschseins ist nicht irgendein Körperteil, sondern die Problemzone unseres Menschseins ist unser Herz. Und so hat das Jesus schon beschrieben in Matthäus 15, als die Leute sich beschwert haben darüber, dass seine Jünger nicht alle von Menschen gemachten Regeln des Händewaschens einhielten. Und da sagte Jesus in Matthäus 15, ab Vers 17, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, also alles, was so in äußerem Dreck da ist, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Wie funktioniert Sünde? Die geistige Auslösung der Sünde. Das Herz. Und das Herz, das hat ganz viel mit unserem Denken zu tun. Das haben wir ja letzten Sonntag auch gesehen. Und das sagt Paulus auch nochmal in Vers 28. Wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Gesinnung hat etwas mit Denken zu tun. Mit Erwägen. Mit Urteilen. Mit welchen Prinzipien denken wir? Was sind die Voraussetzungen unserer logischen Schlussverfahren etwa? Denken wir, als ob Gott leben würde und real wäre und eingreifen würde? Oder denken wir, als ob Gott nicht da wäre oder zumindest nichts mit dieser Welt zu tun hätte und mit unserem Leben? Wie denken wir? Aber im Herzen bewegen wir natürlich nicht nur Argumente. Wir sind nicht nur wie ein Schachspieler, der seine Figuren auf dem Brett setzt, ganz cool mit unserem Denken. Sondern in unserem Herzen, da ist auch noch etwas anderes. Da ist ein Streben, ein Antrieb, ein Wollen, ein Begehren. Unser Herz zieht. Aber wohin? Und wer zieht und bewegt mein Herz? Was zieht da? Was strebt da? Was drängt da? Paulus sagt, Vers 24, Gott hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Der Begriff Begierde, Epithymia im Griechischen, der kann positiv sein. Jesus sagt mal, mich hat danach verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Aber der Begriff Begehren kann auch negativ sein, ein sündiges Begehren. Und das ist hier gemeint, etwas erstreben, was gegen Gottes Willen ist. Und das meint Paulus hier. Es wird vom Zusammenhang her klar. Gott hat sie ihren falschen Zielen und den falschen Bestrebungen ihres Herzens überlassen. Er hat gewissermaßen den göttlichen Sicherheitsgurt gelöst. Gott hat den göttlichen Sicherheitsgurt gelöst. Und jetzt ist der Mensch, um es in einem Bild zu sagen, wie ein bissiger Kampfhund, den man dem Maulkorb abnimmt und den man von der Leine lässt. Das meint Vers 24 im Grunde genommen. Ein Kampfhund, den man von der Leine lässt. Und einmal losgelassen, kann der Mensch jetzt eine Menge tun und anrichten. Aber das Anrichten und Tun ist immer erst der zweite Schritt. Ausgelöst wird die Sünde im Herzen. Darum beten wir, dass der Herr unser Herz bewahren möge. Das ist also das erste Prinzip, sagt Paulus, wenn ihr verstehen wollt, wie Sünde funktioniert. Die geistige Auslösung der Sünde. Wohin strebt das Herz ohne Gott? Paulus sagt, Gott hat sie dahingegeben, 24, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit. Und Unreinheit meint alles das, was gegen Gottes Willen ist. Paulus verwendet den Begriff häufig im Zusammenhang mit sexuellen Sünden, also zur sexuellen Unreinheit, das ist ein Beispiel. Und das wirkt sich ebenso aus, wie es hier steht in Vers 24, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Das ist sehr deutlich gesprochen. Und damit haben wir schon ein zweites Prinzip, nach dem Sünde funktioniert. Erstens die geistige Auslösung der Sünde. Und zweitens die körperliche Ausführung der Sünde. Das ist der zweite Punkt. Die körperliche Ausführung der Sünde. Was als Sünde im Herzen beginnt, das vergeht sich dann mit dem Körper, am Körper der Mitgeschöpfe. Und hier macht Paulus deutlich, dass am Beispiel der Sünde im Bereich der Sexualität. Paulus sagt, dadurch entehren sie sich. Luther 84 übersetzt, sie schänden sich. Sie schänden den eigenen Körper und mit dem eigenen Körper auch den Körper anderer Menschen. Und da Körper und Herz, wie gezeigt, so eng zusammengehören, schände ich, wenn ich den Körper des anderen schände, auch dessen Herz. Leiber entehren, sagt Paulus. Und er spricht in Vers 24 noch nicht über das Thema Homosexualität, sondern über sexuelle Sünden überhaupt. Also Ehebruch, Pädophilie, viel Weiberei, vorehelicher Geschlechtsverkehr. Jesus hat das sogar ausgedehnt auf die unreinen Gedanken, die wir in dieser Hinsicht pflegen. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auf ein Doppelmissverständnis aufmerksam machen. das sich schnell einschleichen kann und das wir vermeiden müssen. Ein Doppelmissverständnis. Das erste Missverständnis lautet, ausgelebte Sünde gibt es vor allem im Bereich der Sexualität. Und das zweite Missverständnis lautet, Sexualität hat immer den Hang zur Sünde und sollte deshalb zurückgedrängt werden. Sie merken, die beiden Missverständnisse hängen miteinander zusammen und beide werden hier klar von Paulus widerlegt. Ausgelebte Sünde gibt es nicht nur im Bereich und nicht vor allem im Bereich der Sexualität. Das macht ja Paulus deutlich mit dem Lasterkatalog ab Vers 29. 24 weitere Sünden, von denen nur zwei direkt mit Sexualität zu tun haben, nämlich Unzucht und Treulosigkeit. Aber all die anderen, die Paulus hier nennt, und wir haben die ja vorgelesen, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit und so weiter, die haben ja in der Regel nichts direkt mit Sexualität zu tun. Die sind aber genauso sündig. Und diese Beispiele zeigen übrigens auch, dass Ausübung von Sünde nicht nur durch die handgreifliche Tat geschieht, sondern man kann auch mit Worten handeln. Das sagen ja auch die Sprachwissenschaftler. Es gibt Sprachhandlungen. Man kann mit Blicken handeln. Man kann sogar durch Unterlassung handeln. Paulus erinnert in Vers 28 auch extra nochmal daran, dass auch diese Sünden aus der gleichen Quelle fließen wie die sexuellen Sünden. Das ist kein grundsätzlicher qualitativer Unterschied. Auch diese Sünden von Vers 29 bis 31 werden in derselben Schaltzentrale ausgelöst wie die anderen, nämlich in unserem Herzen, unwürdige Gesinnung. Also das ist das erste Missverständnis. Sünde gibt es nicht nur im Bereich der Sexualität. Und das zweite Missverständnis, Sexualität hat immer den Hang zur Sünde und sollte zurückgedrängt werden, das stimmt auch nicht. Der Leib des Menschen und auch seine Sexualität werden in der ganzen Bibel und auch bei Paulus sehr, sehr hoch geachtet, sehr geschützt, sehr gewürdigt. Und gerade hier in Vers 24 sagt Paulus, dass der Körper eine eigene Würde, eine eigene Ehre geradezu hat. Denn wenn er keine Ehre hätte, könnte man ihn nicht entehren. Sehr auffällig. Und der Begriff, dass der Körper entehrt werden kann, taucht in Vers 26 nochmal auf. Ehren. Der Körper hat eigene Würde. Die Sexualität hat eine eigene Würde und Ehre. Und wenn die Sexualität in der Ehe quasi eingehegt werden soll, also in diesem Schutzraum bewahrt, aufgehoben, dann dient das ja gerade dazu, dass die Sexualität sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten soll. Es hat seine eigene Würde. Gott will nicht nur unser Herz, Gott will auch unseren Körper gegen Sünde schützen. Und so hat Paulus das mal geschrieben in 1. Korinther 6, ab Vers 18. Da hat er gesagt, flieht die Hurerei, also sexuelle Sünde. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben sonst außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Also Jesus hat mit seinem Leben für euch bezahlt. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Lebt auch mit eurem Körper so, dass ihr zur Ehre Gottes lebt. Also der Körper, die Sexualität, alles was damit zu tun hat, wird von Gott mit einer großen Würde bedacht. Und damit unterscheidet sich die Bibel abgrundtief von der Gnosis, von der griechischen Philosophie, die alles Körperliche und damit auch die Sexualität total abgewertet hat. Und daraus konnte man dann unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Die einen haben gesagt, wenn der Körper so unwichtig ist, dann kannst du mit dem Körper machen, was du willst. Dann kannst du unrein leben, das schadet deinem Geist überhaupt nicht. Das war diese Trennung von Körper und Geist. Und die anderen haben gesagt, wenn der Körper so schlecht letztlich ist und so unterlegen dem Geistigen, dann drängen den Körper zurück, Askese. Aber sowohl der Libertinismus, also die Schwelgerei, als auch die Askese kamen aus der gleichen Quelle, nämlich der Abwertung des Leiblichen. Und das ist nicht biblisch, das ist griechisch. Und nochmal, ich sag's nochmal, die verbindliche Koppelung von gelebter Sexualität und Ehe dient der Entfaltung der Sexualität und nicht ihrer Verdrängung. Und es ist mehr als ironisch, dass die Väter und Mütter der sogenannten sexuellen Befreiung im Neomarxismus, dass die sich aufgespielt haben als Beschützer und Sachwalter der Sexualität, dass die letztlich den Weg bereitet haben für die Entehrung des Körperlichen, für die Beschädigung und für den Missbrauch der Sexualität und dass sie letztlich zu einer Enthumanisierung der Sexualität beigetragen haben. So, damit haben wir schon zwei Prinzipien, wie die Sünde funktioniert. Erstens die geistige Auslösung der Sünde und zweitens die körperliche Ausführung der Sünde. Und dann kommt Paulus in Vers 26 nun auf die Homosexualität zu sprechen. Das ist Punkt 3, das Beispiel der praktizierten Homosexualität. Das Beispiel der praktizierten Homosexualität. Und dazu lesen wir die Verse 26 bis 27 noch einmal. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Warum geht Paulus auf dieses Beispiel der Homosexualität besonders ein? Am Ende von Vers 24 hat er allgemein von Sünde im Bereich des Körperlichen gesprochen. Warum greift er nun gerade die Homosexualität als Beispiel besonders heraus? Warum beschreibt er ausgerechnet diesen Spezialfall der Entehrung des Leibes? Die katholischen Bischöfe haben das übrigens interessant gemacht. Sie haben den Fragebogen des Vatikans nicht in vollem Umfang an die einzelnen Gläubigen weitergeleitet, sondern sie haben einige Fragen rausgenommen und gesagt, die beantworten wir selber durch unser Sekretariat. Der Spiegel schreibt das hier natürlich etwas genüsslich und zitiert die Fragen 1, 2, 5 und 7 und 8. Ließ der Vorsitzende der Bischofskonferenz seinen Sekretär in einem Schreiben an die Bischöfe verkünden, werden zentral vom Sekretariat beantwortet. Und zum Fragenkomplex 5 gehört alles, was mit homosexuellen Paaren zu tun hat. Und beim Fragenkomplex 7 ging es um Verhütung und um Abtreibung. Paulus klammert das Thema nicht aus. Allerdings macht Paulus auch keine Befragung, sondern er sagt verbindlich, was Gottes Wille ist an diesem Punkt. Und das erste auffällige Wort, was wir hier finden, ist das Wort, das schon beim Götzendienst beginnt, ist vertauscht. Da ist eine Vertauschung, eine Verkehrung, eine Umkehrung passiert. Paulus sagt, es gibt eine Analogie, es gibt eine Entsprechung zwischen Götzendienst und praktizierter Homosexualität. In beiden Fällen wird Gottes Wille in sein Gegenteil verkehrt. Das sagt er hier. Beim Götzendienst, Vers 23, wird die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht mit dem Sterblichen, mit dem Bild des sterblichen Menschen. Und dann sogar mit dem Bild der kriechenden Tiere. Also anstatt Gott anzubeten, betet der Mensch Bilder an, die er sich selber gemacht hat. Vertauschung, Verkehrung. Und bei der Homosexualität, sagt Paulus jetzt in Vers 26, da wird der natürliche Geschlechtsverkehr vertauscht mit dem Unnatürlichen. Und in beiden Fällen wird Gottes Wille auf den Kopf gestellt. Das hat übrigens interessanterweise schon der Kirchenvater Chrysostomus, der im 4. Jahrhundert gewirkt hat, in einer Predigt über unsere Stelle fast wörtlich so gesagt. Er hat gesagt, wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das macht Paulus deutlich sowohl am Götzendienst als auch am Umgang mit der Sexualität. Wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge, sagt Chrysostomus, vom Kopf auf die Füße gestellt. Und darum verwendet Paulus hier den Begriff natürlich. Er sagt, es gibt eine natürliche Praxis von Sexualität und es ist ein Verdienst der Ethik Bonhoeffers, dass er gefordert hat, diesen Begriff des Natürlichen, der in der protestantischen Ethik teilweise verdrängt war, im Gegensatz zur katholischen Ethik, dass er gesagt hat, wir müssen diesen Begriff des Natürlichen wieder aufnehmen, so wie Paulus das hier macht. Dieses Wort ist ja aus unserem Sprachgebrauch fast völlig verschwunden. Natürlich, was ist natürlich, was ist wieder natürlich? Weil es natürlich auch oft für Geschmacksfragen missbraucht wurde. Was mir gefiel, habe ich gesagt, das ist natürlich. Und was mir irgendwie nicht so angenehm war, habe ich gesagt, das ist doch wieder natürlich. Das wäre natürlich die absolute Willkür. Deswegen ist dieser Begriff auch etwas in Verruf gekommen. Aber Paulus verwendet den Begriff in einem ganz speziellen Sinne. Paulus meint mit natürlich, so wie Gott die Natur geschaffen hat. Also im Sinne der Schöpfungsordnung. So wie Gott die Natur gedacht hat, so wie Gott die Natur konzipiert hat, so wie Gott die Natur eingerichtet hat, das ist natürlich. der Plan Gottes. Natürlich ist im Sinne der Schöpfungsordnung und wieder natürlich ist in Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung. So ist das gemeint. Im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung ist natürlich und in Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung ist wieder natürlich oder unnatürlich. Und das ist hochinteressant. Das habe ich auch erst bei der Vorbereitung zu dieser Predigt entdeckt. Die Bedeutung, dass Paulus das so meint mit der Schöpfungsordnung, wird dadurch unterstrichen, dass Paulus für Mann und Frau hier in diesen beiden Versen im Griechischen zwei ganz auffällige Wörter benutzt. Nicht die griechischen Alltagswörter für Mann und Frau, sage ich mal, anea für den Mann und kyne für die Frau, sondern für den Mann verwendet Paulus den Begriff arsen. Das hat nichts mit dem Gift zu tun. Und für die Frau den Begriff telus. Und jetzt fragen wir, wo hat Paulus diese griechischen Begriffe für Mann und Frau her? Und die Antwort direkt aus dem Schöpfungsbericht. Das ist spannend. Direkt aus dem Schöpfungsbericht. Sie wissen ja, der Schöpfungsbericht im Alten Testament, der auch von Bruder Klaus uns vorgelesen wurde, der wurde ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Aber es gab dann später eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die Septuaginta. Und auch Paulus kannte diese griechische Übersetzung natürlich. Und in der Septuaginta stehen im Schöpfungsbericht in 1. Mose 27 und er schuf sie als Mann und Frau genau diese Wörter, die Paulus hier verwendet. Arsen und Telus. Und indem Paulus gerade diese Wörter für Mann und Frau gebraucht. Es ist so, als ob er sie mit einem dicken Textmarker gelb heraushebt und deutlich macht, wenn ich von Mann und Frau rede, dann so wie Gott sie geschaffen hat. Wenn ich von Mann und Frau rede, dann von Gott, wie er sie beauftragt hat in seinem Konzept. Die polare Spannung zwischen Mann und Frau ist uns nicht durch die Sozialgeschichte anerzogen worden. Ist nicht durch irgendeine kulturelle Tradition hervorgerufen worden, sondern diese polare Spannung, diese fruchtbare Spannung von Mann und Frau hat Gott in seinem Schöpfungsakt gesetzt. Das ist die Wahrheit der Bibel. Die Frau wurde für den Mann geschaffen als seine Hilfe und der Mann wurde vorab für die Frau geschaffen, wenn ich das so sagen darf, als ihr Beschützer. So ähnlich beschreibt es die Bibel auch. Gott hat sie einander geschenkt, als Ergänzung, als gegenseitige Hilfe, als Beglückung einer für den anderen. Und das ist natürlich. In dem Sinne, das entspricht Gottes Plan. In dem Sinne, das ist die gültige Schöpfungsordnung. Und jetzt vergleiche damit, welche Umkehrung sich vollzieht, welche Vertauschung. Man könnte auch etwas freier übersetzen, welche Pervertierung, also welche Umkehrung, wenn Mann und Frau aus dieser natürlichen, göttlichen Ordnung ausbrechen und sich stattdessen dem jeweils eigenen Geschlecht zuwenden und mit dem jeweils eigenen Geschlecht sexuell verkehren. Und das ist, so schreibt Paulus in Vers 26, Paraphysin. Das ist gegen die Natur. Das ist wieder natürlich. Das ist gegen die von Gott gegebene Schöpfungsordnung. Und jetzt kann man auch verstehen, warum sogar die meisten heidnischen Gesellschaften Homosexualität als nicht natürlich empfunden haben. Weil es gegen die Schöpfungsordnung ist, die sie auch hervorgebracht hat. Homosexualität dient nicht dem Menschen, sondern bindet ihn letztlich. Und das sagt inzwischen auch eine ehemalige Ikone der homosexuellen Bewegung in den USA, Michael Glatzy. Der schreibt sich, wenn Sie das mal googeln wollen, Michael Glatze, aber so spricht sich das bestimmt nicht aus, Michael Glatzy in New York. Letztes Jahr hat er geheiratet, seine Frau Rebecca, aber er war lange Jahre eine Ikone der Homo-Bewegung. Er hat das mal beschrieben, ich empfehle sehr, das mal wirklich im Internet aufzusuchen. Seine Mutter starb, als er 19 war, sein Vater, als er 13 war. Und er sagt, er empfand sich schon mit 14 Jahren als homosexuell. Mit 20 Jahren erklärte ich mich offen als homosexuell gegenüber allen, die ich kannte. Mit 22 Jahren wurde ich Verleger der ersten Zeitschrift für junge Homosexuelle. Und mit dieser Zeitschrift hat er dann Karriere gemacht. Young Gay America war der Titel Es gab viele Auftritte in den Medien. Er brachte es sogar bis auf die Titelseite des Time Magazine. Glatzy drehte einen Dokumentarfilm über Selbstmord von jungen Homosexuellen. Und dann hatte er 2005 eine Rede zu halten als Vertreter der homosexuellen Bewegung beim JFK Junior Forum der Harvard Kennedy School of Government. Und er sagt, nachdem er sich, als er sich die Videoaufnahme dieses Vortrags anhörte, seiner eigenen Rede, da kamen ihm die ersten Zweifel. Kann das wahr sein? Und dann kam er in eine persönliche Krise, er wurde krank. Er sah in diesem ganzen Lebenskonzept so viele Fragezeichen. Und er schreibt, da ich in meiner Homo-Einbunkerung niemanden kannte, mit dem ich über meine Zweifel und Fragen reden konnte, wandte ich mich in meiner Einsamkeit an Gott. Das empfand er plötzlich als den einzigen Ausweg. Und Gott hat zu ihm gesprochen und er ist dann doch in sehr klaren Schritten aus dieser ganzen Bewegung herausgekommen. Er schreibt, mir wurde klar, dass die Homosexualität, und das ist jetzt Terminologie Paulus, weder naturgegeben noch befreiend ist, sondern vielmehr verhindert, unsere wahre Identität zu finden. Wir können die Wahrheit nicht mehr sehen, wenn wir von der Homosexualität geblendet werden. Wir glauben, von der Homosexualität beeinflusst, dass Unzucht nicht nur akzeptabel, sondern sogar eine Tugend sei. Und dann hat Gott ihn dahin geführt, dass er das durchschaut hat. Und er sagt, es ist nicht leicht, da rauszukommen, weil alle, die Homosexuellen helfen wollen, davon freizukommen, von der Gesellschaft verdächtigt werden. Die Homo-Ideologen, schreibt er, haben in ihrer Verblendung verbrannte Erde hinterlassen. Wer ihnen helfen will, also helfen will, herauszukommen, wird als Feind bekämpft. Die wenige Hilfe, die es gibt, wird als niederträchtig dargestellt, lächerlich gemacht oder rhetorisch zum Schweigen gebracht oder neuerdings sogar durch Gesetzesbestimmungen für illegal erklärt. Dass es Organisationen, die sich um Hilfe für Homosexuelle in diesem Sinne bemühen, verboten werden. Und dann hat Gott ihm doch geschafft, da rauszukommen und dann nimmt er nochmal diese Begriffe auf und sagt, die Normalität ist die Normalität. Und sie heißt so, weil es einen guten Grund dafür gibt. Die Homosexualität beraubt uns unserer Normalität. Letztlich auch unseres Einsseins mit der Natur, für die wir geschaffen sind. Und er bekennt, Gott ist mir entgegengekommen. Und in der Bilanz seines Lebens schreibt er schließlich, die Homosexualität hat mir 15 Jahre meines Lebens geraubt und mir ein Leben zwischen Kompromissen, Selbstbetrug und Lügen aufgezwungen. Und ich habe sie durch meine Medien und wegen meiner führenden Rolle durch viele andere Medien noch gefördert und verbreitet und damit viele andere junge Menschen verführt. Als Anführer der Bewegung hatte ich oft Gelegenheit, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und wenn ich das, was ich gesagt habe, löschen könnte, würde ich es sofort tun. Und schließlich ein letztes Zitat. Wenn Gott uns die Wahrheit offenbart hat, schreibt Glatzy, dann hat das einen guten Grund. Sie wurde uns geschenkt, damit wir wirklich wir selbst sein können. Damit wir wirklich unsere wahre Natur als Gottes Ebenbild erkennen. Es geht nicht um Trugbilder, um Fantasien und Scheinwelten, wie sie die Homosexualität bietet, sondern es geht um die Wahrheit. Zitat Ende. So Michael Glatzy, einer der führenden Sprecher dieser Bewegung, noch vor wenigen Jahren. Ich denke, das ist sehr ermutigend. Und Glatzys Äußerungen machen auch mal deutlich, es geht hier nicht um Geschmacksfragen. Es geht hier in keiner Weise um persönliche Vorlieben. Es geht auch nicht um die Frage der gesellschaftlichen Mehrheiten im 1. oder im 21. Jahrhundert. Sondern es geht einzig und allein um das, was der Schöpfer in seiner Ordnung vorgesehen hat. Wie er seine Natur eingerichtet und ausgerichtet hat. Und natürlich ist dann der Sündenfall passiert. Und natürlich hat die Schöpfung schweren Schaden gelitten. Aber Gott hat seine Ordnung nicht zurückgezogen, sondern im Gegenteil. Wir haben das hier in einer Predigt im letzten Jahr über 1. Mose 3 gezeigt. Die finden Sie auch nochmal im Internet unter den Predigten für 2013. Eine der ersten Handlungen nach dem Sündenfall in diesem Gespräch mit Adam und Eva bestand darin, dass Gott die grundsätzliche Schöpfungsordnung im Hinblick auf die Ehe wieder bestätigt hat, wieder bekräftigt hat. Er hat sie nicht zurückgezogen. Und Jesus selbst hat die ungebrochene Gültigkeit der Schöpfungsordnung bestätigt in Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Gott schuf sie als Mann und Frau. Und darauf gründet Jesus die Unauflöslichkeit der Ehe. Und darum ist auch die Bewertung von praktizierter Homosexualität, die Paulus hier vorlegt, liebe Geschwister, die ist völlig eindeutig. Wenn man den Text aufrichtig liest und studiert, gibt es keinen Spielraum für Interpretationen. den gibt es hier nicht. Paulus verwendet drei deutliche Begriffe. Der erste Begriff wieder natürlich, dann in Vers 27 der Begriff Schande, das heißt eigentlich Schamlosigkeit. Sie haben Mann mit Mann Schamlosigkeit getrieben. Scham ist ja eine natürliche Scheu. Der Mensch tut etwas, wovor er eigentlich zurückschrecken müsste, wenn er Schamlosigkeit praktiziert. Die Scham war uns ja als Schutz gegeben nach dem Sündenfall. Und wenn Schamlosigkeit einzieht, wird ein Schutz weggenommen. Und das dritte Wort, wieder natürlich Schamlosigkeit, das Paulus hier verwendet, ist der Begriff Verirrung, Irrtum, Täuschung. Nochmal, Paulus sagt nicht, dass Homosexualität als Sünde prinzipiell schlimmer ist als andere Sünden. Jede Sünde ist ernst zu nehmen vor Gott. Aber eben die praktizierte Homosexualität auch. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 27 am Ende, sie haben den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist etwas rätselhaft, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich meint Paulus damit, dass bei Homosexualität, das gilt aber auch für andere Sünden, die selbstzerstörerische Wirkung der Sünde besonders deutlich wird. Sünde richtet sich ja am nachhaltigsten gegen den, der sie begeht. Und wahrscheinlich meint Paulus hier, dass bei Homosexualität diese selbstzerstörerische Wirkung der Sünde sehr schnell und sehr drastisch deutlich wird. Das Schlimmste an der Sünde ist ja immer ihre Auswirkung auf mein Verhältnis zu Gott. Das ist das Schlimmste. Deswegen brauche ich vor allem anderen die Vergebung von Jesus. Aber manche Sünden haben eine bestimmte Dynamik, die ihr bedrückendes Potenzial und ihr zerstörerisches Potenzial schon relativ bald erkennbar werden lassen. Und zu diesen besonderen Gefährdungen der ausgelebten Homosexualität gehört sicher auch die besondere Anfälligkeit für die Immunkrankheit AIDS. Das wird nochmal dadurch verstärkt, dass unter Homosexuellen häufiger Partnerwechsel, also Promiskuität, eine ungleich größere Rolle spielt als bei Heterosexuellen in der Regel. Das ist unbestritten. Von medizinischer Seite bin ich in der letzten Woche noch auf Folgendes hingewiesen worden. Das Robert-Koch-Institut ist ja eines der führenden Institute, was die Untersuchung und Beobachtung von Infektionskrankheiten angeht in Deutschland. Und das Robert-Koch-Institut steht nicht in dem Verdacht, irgendwie ideologisch seine Daten zu sondieren. Und es schreibt, Deutschland zählt zu den Ländern, in denen HIV-Infektionen bislang im Wesentlichen auf einige Bevölkerungsgruppen mit besonders hohem Infektionsrisiko beschränkt geblieben sind. Bei diesen Gruppen handelt es sich um Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten. Circa 65% der aktuell diagnostizierten Infektionen. Dann Personen mit Herkunft aus Ländern mit hoher Verbreitung, HIV in der allgemeinen Bevölkerung und schließlich Personen, die Drogen intravenös konsumieren. Aber man muss festhalten, für Deutschland gilt, dass 2/3 aller HIV-Übertragungen durch gleichgeschlechtlichen Sexualkontakt von Männern geschehen. Und von daher ist auch die gesetzliche Regel nachvollziehbar, die in Deutschland gilt und auch in Österreich, dass Männer, die homosexuelle Kontakte haben, nicht Blut oder Organe spenden dürfen. Das ist gesetzlich so geregelt. Kommen wir zurück zum Römerbrief. Warum schreibt Paulus das? Für Paulus ist ausgelebte Homosexualität ein sprechendes Beispiel dafür, nicht mehr, aber auch nicht weniger, wie Sünde sich letztlich immer gegen Gott richtet. Und in diesem Fall frontal gegen die Schöpfungsordnung. Und darum muss Sünde früher oder später an Gottes Urteil scheitern. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Es fehlt noch der letzte Vers, der Vers 32. Und dieser Vers 32, der ist für den Gedankengang von Paulus viel wichtiger, als man zunächst denkt. Das war mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Dieser Vers 32 bringt, was man sich kaum vorstellen kann. Er bringt nochmal eine Zuspitzung zu unserer Leitfrage, wie funktioniert Sünde? Bisher hatten wir gesehen, erstens die geistige Auslösung der Sünde, zweitens die körperliche Ausführung der Sünde, drittens das Beispiel der praktizierten Homosexualität. Und schließlich zeigt uns Paulus hier im allerletzten Vers noch einen vierten Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir verstehen wollen, wie Sünde funktioniert. Und das ist viertens die bewusste Unterstützung der Sünde. Viertens die bewusste Unterstützung der Sünde. Paulus schreibt, nachdem er dann diesen Lasterkatalog eingefügt hat, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Also nicht nur Homosexualität, sondern all diese Sünden. Tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Bewusste Unterstützung von Sünden. Und wohlgemerkt, hier geht es nicht nur um ausgelebte Homosexualität, sondern um Götzendienst und all die anderen 24 Sünden, die hier genannt werden. Und Paulus sagt, es gibt immer noch eine Steigerung. Es gibt immer noch eine Steigerung gegenüber dem Sündetun. Nicht nur selber tun, sondern sich darüber freuen und dazu Beifall klatschen, wenn andere sündigen. Und dieses Wort hier, Gefallen haben an, das kann man wirklich wörtlich übersetzen mit Beifall spenden für. Was Paulus hier beschreibt, ist also die bewusste Unterstützung der Sünde. Und das muss man sich jetzt klar machen, obwohl sie, wie Paulus sagt, das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Und das macht das Motiv ja noch schlimmer. Sie können sich also nicht auf mangelnde Zurechnungsfähigkeit hinausreden. Sie können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, wir haben es nicht gekannt. Das Problem beim Sündigen liegt ohnehin in den meisten Fällen nicht auf der Ebene der Information. Ja, das gibt es auch, dass jemand falsche Informationen hat oder zu wenig Informationen oder dass sein Gewissen an bestimmten Punkten fehlgeprägt ist, weil er bestimmte Bibeltexte falsch verstanden hat. Das kann alles sein. Aber eigentlich ist das Hauptproblem beim Sündigen nicht die Information. Der Mensch hat eigentlich alle Informationen, die er braucht, zumindest um in der richtigen Richtung weiterzufragen. Gottes Kraft und Gottheit können wahrgenommen werden, Vers 20. Sie erkannten Gott, Vers 21. Und hier in Vers 32 kommt das nochmal. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen. Das heißt, die Informationen liegen auf dem Tisch. Sie sind zugänglich. Man kann das wissen. Man kann das wissen. Und nicht nur die Informationen über richtig und falsch, Gottes Wille und nicht Gottes Wille, sondern auch die Informationen über die ernsten Konsequenzen der Sünde, des Todes würdig. Und Tod ist hier umfassend gemeint, Trennung von Gott, Gericht. Und wenn es nicht Vergebung gibt und der Mensch nicht umkehrt, die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Und trotzdem tun sie es. Und trotzdem fördern sie es. Und trotzdem klatschen sie dazu Beifall. Verstehen Sie, was Paulus hier beschreibt? Das ist willentliche, absichtliche Rebellion gegen den Gott der Bibel. Und darum bewusste Unterstützung und Förderung der Sünde. Und das ist hier in der Zeitform des Präsens geschrieben. Also das gilt zu allen Zeiten, das wird immer so gemacht. Wie tief muss die Ablehnung von Gott und seinem Wort in einem sitzen, wenn man die Sünde anderer beifällig unterstützt und die eigene Sünde triumphierend präsentiert, obwohl man doch weiß, dass Gottes Urteil darauf steht. Und trotzdem ist man so verhasst und so gefangen darin, dass man es trotzdem durchzieht. Ein Ausleger Cranfield hat es sehr gut beschrieben. Er sagt, wer Unrecht begeht, wie unentschuldbar es auch sein möge, der kann immerhin noch plädieren, dass die Leidenschaft des Augenblicks ihn dazu getrieben hätte, dass er einfach nicht anders konnte. Wer aber den bösen Handlungen anderer von außen Beifall zollt, der trägt absichtlich dazu bei, die öffentliche Meinung im Sinne des Übels zu beeinflussen. Und der wird dadurch noch an vielen anderen Menschen schuldig. Und einer von den Reformatoren hat es so formuliert. Er hat gesagt, solange sich einer schämt, kann er noch geheilt werden. Aber wenn irgendwann durch beständiges Sündigen die Schamlosigkeit, die Scham abgestumpft ist, dann werden wir die Sünde irgendwann bejahen. Und dann ist alle Hoffnung auf Besserung verloren. Die bewusste Unterstützung der Sünde. Und wie das praktisch aussehen kann, möchte ich Ihnen zum Schluss nochmal im Umgang mit der Homosexualität deutlich machen. Das zunächst das Praktizieren, also das Ausleben der Homosexualität. Ich habe bewusst diesen Begriff Ausleben verwendet, weil Paulus hier eindeutig immer von homosexuellen Handlungen spricht. Es gibt Menschen, die bei sich eine solche Empfindung feststellen, aber die Gottes Bewertung anerkennen und deshalb bewusst auf das Ausleben verzichten. Das ist keine Sünde. Also praktizieren ist das eine. Und dann, was Paulus hier in Vers 32 beschreibt, diese bewusste Unterstützung der Sünde, das ist mehr als praktizieren, das ist propagieren. nicht nur praktizieren, sondern propagieren. Beifall klatschen, öffentlich dafür werben. Und in Deutschland hat sich inzwischen eine starke Lobby herausgebildet, die dafür sorgt, dass ein homosexueller Lebensstil massiv unterstützt wird. Nicht zuletzt durch die Massenmedien und durch öffentliche Institutionen. Auch das sogenannte Outing des Fußballprofis Hitzelsberger hat ja die Stimmung kräftig mit angeheizt. Haben wir alle miterlebt. Und wer Homosexualität als Sünde einstuft, wird gern mal als homophob abgekanzelt. Der Begriff ist auch ein Modewort geworden, homophob. Das haben wir auch in der Diskussion um den Bildungsplan 2015 für Baden-Württemberg erlebt. Da wollte man öffentliche Kritik mit diesem Kampfbegriff homophob schnellstens unterbinden. Und sogar im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht auf Seite 74 der Satz, wir verurteilen Homophobie und Transphobie, also für Ablehnung von Transsexualität, und werden entschieden dagegen vorgehen. Das kündigt uns unsere Bundesregierung an. Und der Zusammenhang zeigt, Homophobie meint eigentlich die Ablehnung der Homo-Ehe. Was sind Phobien? Phobien sind psychische Fehlhaltungen, im Grunde genommen Krankheiten. Also wer unter Berufung auf die Bibel die Homo-Ehe ablehnt, gilt als psychisch gestört. Und er wird nach Aussage des Koalitionsvertrages entschieden eine Ablehnung erfahren. Ja, wir werden entschieden dagegen vorgehen. Das erinnert einen an die alte Sowjetunion, wo Christen, weil sie abweichende Meinungen vertreten haben, in die Psychiatrie gesteckt wurden, als krank erklärt werden. Wer noch an die Bibel glauben kann, der muss ja krank sein. Propagieren. Also das ist der nächste Schritt nach Praktizieren, kommt Propagieren. Diese Gruppen haben inzwischen einen öffentlichen Einfluss gewonnen, der in keinem Verhältnis zu der geringen Zahl von Menschen steht, die sich tatsächlich als homosexuell verstehen. Ja, nach einer Untersuchung der Uni Magdeburg sind das 4% aller Männer und 2% aller Frauen, die homosexuell orientiert sind. Aber andere sagen, dass diese Zahlen immer noch viel zu hoch gegriffen werden. Propagieren. Sie dominieren am Christopher Street Day die Öffentlichkeit ganzer Städte, um ihren Lebensstil meist schrill zu propagieren. Und was der heilige Gott in seiner Offenbarung als Sünde qualifiziert, dafür wollen sie noch viele andere Menschen begeistern und bei anderen Menschen zumindest Verständnis dafür wecken. Ihre Mission beschränkt sich aber nicht auf die Öffentlichkeit in den Straßen wie beim Christopher Street Day, sondern sucht auch Zugang zu den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Das heißt, bewusste Unterstützung der Sünde. Praktizieren, propagieren. Aber es bleibt nicht beim Propagieren, sondern danach kommt C, das Protegieren. Das Protegieren, also das indirekte Unterstützen, das in Schutz nehmen, das aus dem Hintergrund Unterstützung liefern. Und besonders tragisch ist, dass diese Protektion der Homosexualität in Deutschland auch von einer kirchlichen Institution erfolgt, die sich öffentlich als Sprecher der evangelischen Christen in Deutschland darstellt. DKD, ja auch noch im Besitz in Hannover. Vor einigen Monaten wurde diese Orientierungshilfe zu Ehe und Familie veröffentlicht. Da ist die klassische Familie nur noch eine Möglichkeit unter vielen. Lebenslange Treue in der Ehe, also so eng will die EKD dann auch nicht sein. Und gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind gegenüber der Ehe, Zitat, auch in theologischer Hinsicht als gleichwertig anzuerkennen, Zitat Ende. So schreibt es ein offizielles Papier der evangelischen Kirche in Deutschland. Das war sogar einem Spiegelautor zu viel, der hat die Selbstsäkularisierung der Protestanten beklagt und der Kirche verzweifelte Anpassung an den Zeitgeist vorgeworfen. Und auch das Kirchenrecht wurde so verändert, dass inzwischen homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern ausdrücklich erlaubt sind, unter bestimmten Bedingungen, wenn die Gemeinde nicht dagegen ist und so weiter. Aber das heißt, sie können in dieser Auflehnung gegen die Schöpfungsordnung mit ihrem Partner zusammen im Pfarrhaus leben und Sonntag für Sonntag auf die Kanzel treten. Hier unter dem Dach der EKD passiert, was Paulus in Vers 32 sagt. Nicht unbedingt, dass sie diese Dinge selbst tun, aber dass sie Gefallen haben an denen, die sie verüben. Gefallen haben. Ja, sie haben Gefallen. Sie sagen, es ist gut, wenn man auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Verantwortung übernimmt. Wir unterstützen das, wir segnen das. Wir bieten kirchliche Andachten dafür an. Es ist gut. Sie haben Gefallen an denen, die das verüben. Und Frau Kessmann war damals während ihrer Bischofszeit eine der Protagonistinnen, die das besonders auch immer wieder angeregt haben und unterstützt haben. Diese bewusste öffentliche Unterstützung von Sünde im Namen der Christenheit ist umso zerstörerischer, weil sie natürlich versuchen muss, die eindeutigen biblischen Aussagen umzudeuten. Jetzt geht's an die Bibel selbst ran. Manche sagen, Paulus hat sich eben geirrt. Aber das trauen sich nicht alle, denn schließlich sagt ja Paulus auch vieles, worauf sie sich dann berufen. Und deswegen müssen sie versuchen, die Bibel selbst umzudeuten. Und sie müssen natürlich auch versuchen, hier unsere Verse Römer 1, 26, 27 umzudeuten. Dann sagen sie, ja, das richtet sich nur gegen Pädophilie. Oder wieder natürlich ist es nur, wenn heterosexuell Empfindende homosexuell leben. Nur das meint Paulus. Also nur für die Heteros ist es dann wieder natürlich, homosexuell zu verkehren. Oder andere versuchen es damit, dass sie sagen, Paulus wendet sich hier nur gegen verantwortungslos praktizierte Homosexualität. Und deswegen ist es ja umso besser, wenn die Homo-Ehen eingehen, weil das ja dann mehr Stetigkeit bekommt. Und wieder andere sagen, ja, das meint homosexuelle Prostitution. Aber wenn das in Liebe geschieht, dann ist es in Ordnung. Und dann segnen wir das und dann unterstützen wir das. Sie haben Gefallen an denen, die diese Taten verüben. Und alle diese Versuche stellen eine krasse Verdrehung und Verfälschung der Bibeltexte dar. Sie sind Unterstützung von Sünde. Und wie wohltuend ist es dagegen, sich in Erinnerung zu rufen, was etwa der Schweizer Theologe Karl Barth noch 1969 ganz selbstverständlich geschrieben hat. 1969, das ist noch nicht lange her. Das schreibt Karl Barth in seiner berühmten kirchlichen Dogmatik, Band 3. Der Mann ist zur Frau, die Frau ist zum Manne hin, sie sind einander gegenseitig Horizont und konkrete Orientierung. Also sie brauchen einander, sie sind aufeinander angelegt. Und dann an anderer Stelle, es haben Mann und Frau je ihr besonderes Wesen darin, dass sie darauf angewiesen sind, in Gemeinschaft zu sein. Und dann schreibt er zur Homosexualität wörtlich, sie sei Erscheinung der Perversion, der Dekadenz, des Zerfalls, die da eintreten kann, wo der Mensch die Geltung des göttlichen Gebotes durchaus nicht wahrhaben will. Und dann zitiert Karl Barth Römer 1. Und er sagt, Homosexualität ist eine letzte Konsequenz. Aus der Verkennung Gottes folgt die Verkennung des Menschen. Folgt eine Humanität ohne den Mitmenschen. Und er macht dann deutlich, das steht im flagranten Widerspruch gegen Gottes Gebot. Natürlich, sagt Karl Barth, steht Gottes Gebot diesen Vergehungen, diesen widernatürlichen Vergehungen entgegen. Aber das ist fast zu selbstverständlich, als dass es ausdrücklich festgestellt werden müsste. Das ist fast zu selbstverständlich, als dass es ausdrücklich festgestellt werden müsste, schreibt Karl Barth 1969. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Karl Barth diesen Text, sagen wir, letzte Woche in Idea veröffentlicht hätte? Oder gar in der FAZ. Was wäre passiert? Es hätte einen Aufruhr gegeben. Man hätte vielleicht versucht, ihm seine Professorenstelle noch nachträglich wegzunehmen oder was auch immer. Er hat es damals ganz selbstverständlich geschrieben. Was hat sich aber bitteschön seit 1969 verändert? Die Wahrheit hat sich nicht verändert. Der Mensch hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Gottes Gebote haben sich auch nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Machtverhältnisse in der Gesellschaft und die Ideologien in den Zeitungsredaktionen. Das hat sich verändert. Aber sonst nichts. Und da ist klar, wo wir als Gemeinde Jesu zu stehen haben. Und wenn wir das nicht tun würden, wenn wir nicht klar Position beziehen würden, dann ließen wir im Übrigen auch die Menschen im Stich, und das sind nicht wenige, die unter ihrer Homosexualität leiden und nach einem Ausweg suchen und nach Hilfe fragen. Und damit stehen wir am Ende dieser Predigt bei der Frage, was ist unsere Verantwortung als Christen? Was ist die Antwort der Gemeinde Jesu auf das Praktizieren, Propagieren und Protegieren von Homosexualität? Manche denken vielleicht, die Antwort ist Polemisieren. Also scharfe Attacke, Spott und Hohn. Aber das war nicht die Antwort von Paulus. Das war nicht die Antwort von Paulus. Paulus hat nicht verächtlich über die Homosexualität gesprochen, sondern traurig. Paulus ist nicht zynisch geworden, sondern er hat sehr liebevoll und sehr ernst Gottes Wahrheit in diese Situation hineingesagt. Was sind wir als Gemeinde Jesu schuldig? Der Welt, den Menschen, die Orientierung suchen und auch denen, die in der Homosexualität drinstecken. Nicht polemisieren, sondern positionieren. Das ist unsere Aufgabe. Nicht polemisieren, sondern positionieren. Das heißt, Gottes Position darstellen. Die Wahrheit liebevoll, aber eindeutig, ohne Schnörkel und ohne Entschuldigung erklären. Das sind wir der Welt schuldig. Gestern bekam ich noch eine Werbung auf den Schreibtisch vom Bühne Verlag. Ich habe das Buch leider nicht mehr bestellen können, aber ich denke, das wird bestimmt hilfreich sein. Von Sebastian Weber: Ist Veränderung möglich? Erfahrungen eines ehemaligen Homosexuellen. Der schreibt also unter Pseudonym, der Autor. Und er zeigt anhand persönlicher Erfahrung, heißt es hier, dass es einen Weg heraus aus einer homosexuellen Orientierung gibt. Und er möchte damit jenen Mut machen, die mit homosexuellen Gefühlen zu kämpfen haben, insbesondere solchen, die bereits als Christen zur Homosexualität neigen, aber die Bibel ernst nehmen und mit Gottes Hilfe Veränderung erleben möchten. Positiv, wir müssen positionieren. Wir müssen die biblische Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort gezeigt hat, die müssen wir sagen. Liebevoll, hörbar, mutig. Und wenn wir Gottes Wahrheit über die Homosexualität bekannt machen, wie auch über die anderen Sünden, dann schafft das Hoffnung. Dann schafft das Hoffnung und nicht Schrecken. Denn wenn Jesus etwas als Schuld diagnostiziert, dann will er das auch vergeben. Dann will er auch davon befreien. Und Paulus kannte entsprechende Biografien aus seiner Seelsorge in Korinth. Und er wusste auch von Homosexuellen und ehemaligen Homosexuellen, die sich da jetzt im Gottesdienst versammelten. Und er hat das sehr liebevoll geschrieben in 1. Korinther 6, Vers 9. Da sagt er: Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher. Und dann kommen die Begriffe für Homosexualität: Lustknaben und Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann kommt der entscheidende Satz: Und solche sind einige von euch gewesen. Also auch unter euch in Korinth sitzen ehemalige Knabenschänder, ehemalige, die der Pädophilie sich schuldig gemacht haben, ehemalige, die Homosexualität praktiziert und möglicherweise auch propagiert haben. Und solche sind einige von euch gewesen, schreibt Paulus. Aber dann geht's weiter. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Als Christen, und ich möchte das sehr deutlich auch hier am Ende dieser Predigt sagen, als Christen werden und dürfen wir niemanden gegen seinen Willen zu irgendetwas drängen oder manipulieren. Das Evangelium kennt keinen Zwang. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Aber Jesus ruft die Sünder und Verlorenen zu sich, so wie er uns auch alle zu sich gerufen hat. Und unser Herr hat es deutlich gesagt in Matthäus 11, Vers 28: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden schenken. Und das gilt für jeden. Jesus ruft jeden. Und darum darf es auch uns als Gemeinde nie genügen, dass wir wissen, wie Sünde funktioniert. Das müssen wir wissen, und das war heute dran. Das hat Paulus uns heute vorgegeben, diese Tagesordnung. Das müssen wir wissen. Die geistige Auslösung, die körperliche Ausführung der Sünde. Dann dieses Beispiel der praktizierten Homosexualität. Und schließlich viertens, besonders dramatisch, die bewusste Unterstützung der Sünde. Wie Sünde funktioniert, müssen wir wissen. Aber das zu wissen, das darf uns nie genügen. Auch Paulus hat es ja nicht mit dieser Analyse ausgehalten. Er hat ja nicht mal diesen Abschnitt, Kapitel 1, zu Ende schreiben können, ohne zwischendurch ein Stoßgebet zu Gott in Vers 25 zu richten. Dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit, Amen. Das hat er dazwischen gebetet. In all diesem Aufruhr gegen die Schöpfung wusste er, der Schöpfer verdient unsere ganze Anbetung. Paulus hat es auch nicht nur mit der Analyse ausgehalten, sondern, und das steht hier am Schluss noch einmal, er hat vorgebaut. Er hat vorgebaut. Und deswegen hat er, bevor er diese ganze tragische, traurige Verirrung und Verfehlung beschrieben hat, ich erinnere jedes Mal wieder gern daran, hat er vorher diese Verse 16 und 17 gesetzt. Das ist wie der Fels in der Brandung. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Und zwar für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann aber auch für den Griechen. Und je mehr wir uns in die Sünde vertiefen, die Paulus hier beschreibt, umso dankbarer flüchten wir uns am Ende immer wieder zu diesem Vers 16 zurück. Und wir sind so froh, dass es diesen Fels in der Brandung gibt. Und wir wollen verkündigen, wie man von Sünde wegkommt, alleine durch Jesus. Und noch ein letztes, je besser wir die Verse von heute kennen, je genauer wir die Verse von heute verstehen, über all die tragische Sünde und Schuld, die Paulus hier beschreibt, umso mehr freuen wir uns über Vers 16. Und umso besser verstehen wir Vers 16. Und ich habe diesmal ein Wort von Vers 16 nochmal besser verstanden und damit will ich schließen. Da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Für jeden. Für jeden, der glaubt. Und mag eine Schuld in unseren Augen noch so schlimm erscheinen, das können ja auch noch ganz, ganz andere Sünden sein, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Mag eine Verstrickung einen Menschen auch noch so fest versklaven und ketten. Hier steht für jeden, der glaubt. Jesus ruft Sünder und macht uns frei. Amen.